Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zur 6. Folge des Einspruch-Podcast. Heute am 3. Januar 2018. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir sind es jedenfalls und freuen uns, Sie hier wieder begrüßen zu können. Vielleicht mal kurz vorweg, wer wir sind. Corinna Budras ist mein Name und
ich bin Konstantin van Leinden.
Ja, wunderbar. Also vielleicht, bevor wir gleich zu den Themen kommen, zwei kleine Hinweise, einmal technischer Art, wem es aufgefallen ist. Wir haben den letzten Podcast nochmal kurz, nachdem wir ihn online gestellt haben, wieder runtergenommen, einfach nur, weil es da einfach ein bisschen Husten gab.
Also unser Mikro war etwas erkältet, es kratzte ein wenig, aber wir haben es reparieren können.
Konstantin hat geknarzt und das wollten wir ausbügeln. Deswegen haben wir es raus und wieder gleich reingestellt. Das war die einzige Veränderung. Und dann hatten wir einen sehr schönen Reaktion auf unseren Podcast und danken da nochmal Mirko Laudan dafür. Auch ein sehr netzaffiner Strafverteidiger, der übrigens auch einen wunderbaren Blog betreibt, strafakte.de, und da sich ziemlich ausführlich mit unserem Podcast vergangene Woche auseinandergesetzt hat. Dafür danken wir sehr herzlich und empfehlen den auch sehr, weil das wirklich nochmal sehr interessante Einblicke aus der Praxis gebracht hat.
Genau, der macht selber viel im Bereich Verteidigung, Sexualstrafrechte. Da hatten wir ja so ein bisschen über die Reformen in Deutschland und in Schweden gesprochen und er hat da noch etwas die praktische Perspektive eingebracht. Ja, so viel zur vergangenen Woche. Kommen wir dann jetzt gleich zu den Themen des heutigen Tages, als da wären. Wir unterhalten uns zunächst mal über das nun in Kraft getretene Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches soziale Netzwerke verpflichtet, Kommentare, die gegen eine Reihe von Straftatbeständen verstoßen, innerhalb bestimmter Fristen zu entfernen. Andernfalls drohen hohe Bußgelder und es hat auch gleich zu ersten Verwerfungen geführt, nachdem zwei Tweets von AfD-Politikerinnen gelöscht bzw. gesperrt worden sind, bei denen man ja sich so ein bisschen fragen kann, ob das tatsächlich nötig war oder nicht. Anschließend reden wir über Oskar Gröning, den Buchhalter von Auschwitz, der im hohen Alter von 96 Jahren nun also noch seine Haft antreten muss für die Taten, die er damals verübt hat, und klären auch ein bisschen auf, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass diese Leute erst jetzt, so lange nach dem Zweiten Weltkrieg, teilweise vor Gericht gebracht und verurteilt werden. Dann geht es um ein ganz anderes Thema, das Entgelttransparenzgesetz nämlich, welches es jetzt möglich macht, Frauen oder auch Männern von ihrem Arbeitgeber zu erfahren, was quasi andere Leute in vergleichbaren Positionen verdienen und ob sie da irgendwie gut oder schlecht verhandelt haben. Und schließlich können wir auch den ersten von hoffentlich vielen Gästen in unserer Sendung begrüßen. Das wird diesmal Ulf Burmeier sein. Der ist Gründer und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die strategische Klagen nach Karlsruhe trägt. Und der wird uns ein bisschen erzählen, was es mit diesem Projekt so auf sich hat. Außerdem gibt es auch noch ein sehr imposantes, gerechtes Urteil am Ende. Davon könnt ihr euch überraschen lassen. Jetzt aber erstmal zum NetzDG.
Genau. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mit diesem Wort habe ich übrigens meine Schwierigkeiten, das kann ich schon im Vorfeld mal sagen. Ja. Ich finde den Titel übrigens auch gänzlich misslungen und habe deswegen Schwierigkeiten, mich dran zu erinnern.
Werden die durchsetzt oder durchgesetzt und was soll das eigentlich heißen?
Man weiß es nicht genau, aber damit müssen wir jetzt leben, deswegen wird es auch wahrscheinlich immer NetzDG abgekürzt, macht die Sache auch nicht viel besser. Aber jedenfalls hat es dazu geführt, dass das neue Jahr recht schwungvoll gestartet ist in den sozialen Medien, angestachelt von zwei AfD-Politikerinnen. Den Anfang hat gemacht Beatrix von Storch, die als Replik auf einen Tweet der Polizei Nordrhein-Westfalen einen recht aggressiven Tweet abgesetzt hat, der dann dazu führte, dass er postwendend gelöscht wurde. Also sie und der Twitter-Account auch für einige Zeit gesperrt wurde. Wir können vielleicht einfach nochmal rekapitulieren, was ihr eigentlich geschrieben habt für die Leute, die nicht auf Twitter sind und deswegen vielleicht ein bisschen ruhiger gestartet sind ins neue Jahr. Also Beatrix von Storch hat getwittert: Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch? Die hatten, glaube ich, Neujahrsgruß einfach.
Genau, und auch in mehreren Sprachen übrigens, nicht nur in Arabisch, aber unter anderem.
Genau. Und dann kam der Satz, der wahrscheinlich alle auf die Palme brachte und dann eben zu dieser Sperrung und Löschung führte. Meinen Sie die barbarischen muslimischen Gruppen vergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?
Ja, das war natürlich eine Anspielung auf die Geschehnisse in Köln, insbesondere vor 2 Jahren auf der Domplatte und in kleinerem Maßstab dann ja leider auch noch in den Folgejahren dieses Jahr. Blieb es vergleichsweise ruhig, gab allerdings auch ein Riesenpolizeiaufgebot. Und klar, ne, das ist natürlich so der typische AfD-Sound. Das muss man wahrlich nicht gut finden, finden wir auch nicht gut. Aber die Frage ist natürlich, stellt das tatsächlich einen Straftatbestand dar und hätte man das jetzt löschen müssen?
Genau, also vielleicht kommen wir auch noch mal zu den Dingen, die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, der nun eigentlich im neuen Jahr gebracht hat. Also seit dem 1. Januar entfaltet es seine volle Wirkung und führt eben dazu, dass Hasskommentare gelöscht werden müssen, also umgehend gelöscht werden müssen von den entsprechenden sozialen Medien, also von Twitter und Facebook. Das muss man ehrlicherweise sagen, war natürlich auch schon vorher der Fall. Also wann immer die sozialen Medien, Netzwerke davon Wind bekamen, dass es hier um strafrechtlich relevante Äußerungen geht, mussten sie also auch schon vorher löschen. Und was jetzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gebracht hat, ist eben eine verstärkte Kontrolle und eine Frist, die damit einhergeht. Also bei offenbar rechtswidrigen Äußerungen muss innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden. Wenn es etwas heikler ist, dann haben die eine Woche Zeit. Und das Ganze wird eben garniert mit einer Bußgeldvorschrift, die eben vorsieht, dass bei Verstößen die sozialen Netzwerke ein Bußgeld von, ich glaube, bis zu 50 Millionen Euro abdrücken müssen und das dann eben eine gewisse, zu einem gewissen Druck führt, der, und das ist eben die Befürchtung, zu einer Art Overblocking führt. Also dass im Grunde genommen die sozialen Netzwerke ihre Rolle aus Angst vor dem Bußgeld ein bisschen zu ernst nehmen und dann auch mal prophylaktisch ein paar Tweets und Äußerungen auf Facebook zum Beispiel löschen, die gar nicht gelöscht werden, hätten gelöscht werden müssen. Also es droht die Zensur.
Ja, also die ganze Einführung dieses Gesetzes und die Debatte während des Gesetzgebungsverfahrens war ja auch genau von dieser Kontroverse geprägt. Auf der einen Seite hatte man eben die Befürworter, die sagen, es gab auch bisher schon eine Löschpflicht, in der Tat, aber der wurde eben in sehr vielen Fällen nicht nachgekommen. Es bestand der Eindruck, dass die sozialen Netzwerke sich da einfach nicht drum scheren und viele Leute haben sich beschwert und gesagt, hier guck mal, ich habe diesen oder jenen Post gemeldet und habe nur so die Standardantwort nach Schema F bekommen, dass der aber doch den Community Standards von Facebook oder den AGB von Twitter entspräche und weiter ist nichts passiert und deshalb war eben die Idee, so zusätzlichen Handlungsdruck aufzubauen über das Netz.dg, aber natürlich genau die gerade schon angesprochene Befürchtung des Overblockings, dass es jetzt quasi in das gegenteilige Extrem umschlagen könnte. Und ich meine, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt quasi anhand von 2 Tweets irgendwelche Tendenzen festmachen zu wollen, denn fragwürdige Entscheidungen für und gegen Löschungen hat es natürlich eben auch vor dem Netz.dg schon gegeben. Da kann man jetzt also, glaube ich, noch nicht so unmittelbar sagen, das läutet jetzt ein neues Zeitalter ein und hieran sehen wir es. Aber man kann sich die Frage schon stellen, wie würdest du es denn zum Beispiel tatsächlich jetzt im Falle des gerade zitierten Tweets von Beatrix von Storch und dem ähnlich lautenden Folgetweet von Alice Weidel beurteilen?
Genau, das könnte man vielleicht noch ergänzen. Ne? Also nachdem Beatrix von Storch gesperrt wurde und der Tweet gelöscht wurde, hat sie das Gleiche dann eben auf Facebook gestellt, um mal zu gucken, wie weit die Meinungsäußerung da reicht. Das führte natürlich auch nicht zu einem guten Ende. Und dann sprang ihr die Parteikollegin Alice Weidel ein und hat im Wesentlichen das Ganze nochmal aufgenommen, hat auch wieder von importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, messerstechenden Migranten-Mobs gesprochen. Also das sind wirklich, also
offensichtlich. Ja, das sind schon harte und hässliche Worte, ne? Aber sind es auch strafbare Worte?
Ja, und da macht Twitter eben, führt den Paragraph 130 des Strafgesetzbuches, nämlich die Volksverhetzung ins Feld, ja, also das ist hier eine Beleidigung oder so, kommt natürlich eben nicht in Betracht, weil keine konkrete Person hier getroffen wurde, sondern es ging um eine Bevölkerungsgruppe, ja, und die ist eben geschützt durch diesen Paragraphen Volksverhetzung. Und ich finde, das ist durchaus diskutabel und keineswegs offenkundig rechtswidrig, wie dieser Tweet hier zu beurteilen ist. Und ich finde deswegen, dass insbesondere diese Löschungspflicht hier von 24 Stunden jetzt in diesem Fall jetzt gar nicht hätte greifen müssen. Ja. Wie siehst du es?
Ja. Ähnlich, eigentlich tatsächlich, ne? Also ohne dafür jetzt in irgendeiner Weise Sympathie bekunden zu wollen, die ich nicht habe, muss es ja schon auch möglich sein, sich in kontroverser und deutlicher Weise zu politischen, gesellschaftlichen oder eben kriminalistischen Themen zu äußern. Und es ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass es tatsächlich irgendwie marodierende Männergruppen gab und gibt und die gerade zur Silvesternacht in Köln ihr Unwesen treiben. Und generell hat man das ja so im Äußerungsrecht, dass natürlich die Meinungsfreiheit immer einen großen Stellenwert hat. Das Bundesverfassungsgericht hat das im letzten Jahr in Hinblick auf den Beleidigungstatbestand auch in mehreren Entscheidungen deutlich betont und also verschiedene Verurteilungen wegen Beleidigung aufgehoben, obwohl auch da harte Worte gefallen waren, weil es eben sagt, man muss der Meinungsfreiheit eben auch zu ihrer Geltung verhelfen. Und
genau, das hat insbesondere zum Beispiel auch Alice Weidel getroffen. Ne? Das war auch diese berühmte...
Ja, genau, da war sie dann quasi die Empfängerin einer Beleidigung. Da wurde sie, glaube ich,
als Nazischlampe.
Als Nazischlampe von allerdings, das muss man dazu sagen, ne? Der Kontext ist ja auch immer wichtig,
bei
der Beurteilung der Strafbarkeit von einem Satire-Magazin. Genau, das wurde dann eben zumindest im Kontext dieser Äußerung als Beleidigung gewertet vom Verfassungsgericht. Und jetzt übrigens kam es direkt im Anschluss auch wieder dazu, dass die Titanic so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen ist und dann selber noch ein, zwei Tweets abgesetzt hat, die auch so diesen Weidel und Beatrix von Storch-Sound imitierten. Natürlich offenkundig als Parodie, also sollte man zumindest meinen, dass es offenkundig wäre, zumal wenn es von der Titanic stammt, aber diese Tweets sind dann eben auch gesperrt worden und das ist natürlich wirklich Wasser auf die Mühlen der Kritiker des Netz.dg, die eben sagen, ja, ne, da seht ihr es, genau das haben wir prognostiziert, zum einen werden politisch kontroverse Beiträge schnell gesperrt werden und zum anderen eben auch satirische, weil die Netzwerke im Zweifelsfall lieber auf Nummer sicher gehen und lieber zu viel sperren als zu wenig.
Richtig. Also im Grunde genommen könnte man hier eben einfach auch das Ganze mal einfach durchprüfen und müsste dann eben einfach das am allerschönsten natürlich vor Gericht mal durchdeklinieren, denn also wie gesagt, man ist manchmal überrascht, zu welchem Urteil eben differenzierten Urteil Gerichte kommen, weil es eben in Einklang gebracht werden muss mit der Meinungsfreiheit. Also das sind ja immer zwei widerstreitende Interessen, ne? Also widerstreiten auch Grundrechte, die Meinungsfreiheit in Artikel 5 und dann gibt es natürlich auch die Persönlichkeitsverletzung auf der anderen Seite. Also das ist natürlich immer eine fundamentale Abwägungssache und das jetzt Leuten zu überlassen, die da in Hunderten, in Hundertschaften durch die sozialen Netzwerke durchforsten und dann relativ schnell entscheiden müssen, hopp oder top. Das ist in der Tat wirklich eine relativ schwierige Konstruktion, das finde ich auch. Ich weiß auch gar nicht, wie rechtlich geschult die sind. Also wahrscheinlich werden sie schon eine Schnellschulung bekommen haben, aber das ist nun mal was anderes.
Aber das sind jetzt auch nicht alles die Top-Juristen des Landes, die da bei Facebook sitzen. Klar, ist natürlich auch einfach wahnsinnig teuer. Ne? Man muss sich einfach mal vorstellen, welche Unmengen an Posts und Tweets täglich erscheinen. Gut, nicht alle davon werden gemeldet, aber ein gewisser Prozentsatz. Und Leute sind dann ja auch schnell damit bei der Hand, sobald ihnen irgendwas nicht passt oder nicht gefällt, ist direkt mal zu melden, auch wenn es vielleicht juristisch überhaupt nicht relevant ist. Das muss dann alles geprüft werden. So ein Sachbearbeiter wird dann, ich weiß es nicht genau, aber vermutlich nicht mehr als ein paar Minuten Zeit haben, um eben eine Entscheidung im Einzelfall zu treffen. Da werden jetzt sicherlich keine seitenlangen Gutachten für jeden Tweet verfasst. Das führt dann eben zu dieser problematischen Situation. Ne? Man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass bei jedem jedem einzelnen Post, der stehen gelassen wird, obwohl er strafrechtlich relevant ist, sofort ein Bußgeld fällig wird, sondern was sanktioniert wird, ist quasi ein Versagen des Systems. Also die Netzwerke müssen dann so Berichte vorlegen, die Aufsicht darüber hat das Bundesamt für Justiz letzten Endes und das prüft dann, wie viele Posts wurden gemeldet, wie viele wurden gesperrt, wie gut oder schlecht hat das funktioniert und wenn es zu dem Befund kommt, dass eben quasi die systemische Kontrolle dieser Meldungen nicht funktioniert, dann kann es Bußgelder verhängen.
Und ich finde ja, man muss hier auch nochmal konkret im Blick behalten, was eigentlich dieses Gesetz soll und wo ja vielleicht auch sein Charme drin liegt. Es ist ja tatsächlich so, dass viele Privatpersonen, die einfach Twitter oder Facebook oder wie auch immer nutzen und damit auch viel Freude verbinden, eigentlich dann manchmal geschockt sind, was an Repliken und an hasserfüllten Kommentaren auf sie einstürmen von Leuten, die sie niemals in ihrem Leben gesehen haben. Das ist natürlich auch, finde ich, schwer zu ertragen. Und ich finde durchaus, dass es da früher ein und bis heute ein Durchsetzungsdefizit gegeben hat. Und das ein einfach schlicht und ergreifend Dilemma war. Ne? Mhm. Also das ist natürlich, wenn man beschimpft wird, wenn man bedroht wird im Netz, dann hat man natürlich ein Recht darauf, dass das unterbunden wird. Und da waren einfach die Gerichte in den vergangenen Jahren einfach überfordert, muss man so sagen. Mhm. Das hat einfach viel zu lange gedauert, wenn es überhaupt dazu kam und die sozialen Netzwerke haben schlicht nicht reagiert. Man wusste auch gar nicht, wie man sie erreichen kann. Die sitzen ja in Irland oder eben in den Vereinigten Staaten und da gab es natürlich schon fundamentale Defizite. Deswegen auch nicht ganz unsinnig, dass man hier drauf reagiert. Aber ich finde, es ist eben auch nochmal ein großer Unterschied, ob man persönlich angegangen wird, ob eine Person auch namentlich genannt wird und sich dann mit Beleidigungen im Netz wiederfindet und da auch persönliche Nachteile danach hat oder deswegen hat. Oder ob es hier so ein hasserfüllter Kommentar ist, der natürlich wirklich überhaupt nicht schön ist und eigentlich in unserer Gesellschaft auch keinen Platz finden sollte, aber
eben eine Gruppe trifft. Ne?
Ziemlich undefinierbare Gruppe.
Ja, also da kann man ja auch wirklich drüber streiten. Ich habe durchaus meine Zweifel, ob das eine Volksverhetzung darstellt, was die beiden da geschrieben haben. Ja, ne, also grundsätzlich, das ist ja auch so ein Kritikpunkt am Netz.de, dass die Leute mal sagen, hier würden die sozialen Netzwerke zu den Richtern gemacht. Das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch. Das waren sie vorher schon. Ne? Es traf sie einfach die Pflicht, strafbare Inhalte zu löschen. Und die tatsächlich strafrechtliche Seite, also die Verfolgung wegen Beleidigung, Volksverhetzung oder was auch immer, die obliegt natürlich weiterhin der Justiz. Und eine Nachprüfung im Einzelfall obliegt auch der Justiz. Aber es ist einfach kein sinnvoller Mechanismus, wenn ich durch einen einzelnen Tweet beleidigt werde, das erst zu den Gerichten tragen zu müssen, denn das dauert viel zu lang. Selbst wenn ich dort Erfolg habe und irgendein Gericht urteilt, ja, der Tweet stellt eine Beleidigung dar und muss gelöscht werden, sind bis dahin Wochen vergangen. Jeder, der ihn lesen konnte, hat ihn gelesen. Ne? Also das ist schon sinnvoll, diese Sperrentscheidung erstmal bei den sozialen Netzwerken zu verorten. Aber ich wäre halt dafür, da schon sehr vorsichtig und zurückhaltend mit umzugehen, denn es kann wirklich irgendwie nicht sein, dass man jetzt also jeden halbwegs streitigen Kommentar irgendwie verbannt. Das fand ich auch ehrlich gesagt bei der Einführung des Gesetzes schon sehr problematisch. Ne? Das Gesetz als solches sanktioniert natürlich Verstöße gegen eben alle möglichen äußerungsrechtlichen Straftatbestände, aber gerahmt wurde es von Heiko Maas eigentlich ziemlich klar in dem Kontext von wir wollen weniger Hass im Netz von insbesondere von den Rechten. Ne? Also das wurde irgendwie schon so klar gemacht eigentlich, dass es ihm insbesondere um rechtsradikale Äußerungen geht und das kann natürlich nicht sein und das ist auch tatsächlich Wasser auf die Mühlen aller AfD-Wähler, glaube ich, die sagen, ja, seht ihr, jetzt haben wir tatsächlich hier irgendwie so eine Art staatlichen Zensurmechanismus, der dafür sorgt, dass wir nicht mehr unsere Meinung sagen dürfen. Das stimmt in der verkürzten Form zwar nicht, aber da hat die Politik durchaus dazu beigetragen, dass diese Fehlwahrnehmung entstehen konnte.
Und das wird jetzt ja auch weitlich ausgenutzt, ne?
Ja. Also in diesem also Weidel und von Storch, die freuen sich natürlich, dass ihre Tweets gesperrt wurden. Klar, das war natürlich auch eine bewusste Provokation.
Also kann man jedenfalls vermuten, dass es so war. Jetzt kann man sich vorstellen, wie es weitergeht, ne? Also tatsächlich könnte jetzt sich die Staatsanwaltschaft in Marsch setzen, womöglich in Berlin oder eben am jeweiligen Wohnort. Und dann einfach mal prüfen, ob es hier tatsächlich eine Volksverhetzung gegeben hat. Allerdings müsste dazu auch die Immunität erst aufgehoben werden. Denn die Bundestagsabgeordneten sind ja aus guten Gründen ja auch besonders geschützt. Aber ist natürlich auch schwierig, wenn man diesen Schutz dann so offensiv ausnutzt.
Ja, also das wird man jedenfalls weiter verfolgen müssen, was sich an der Löschpraxis ändert. Ich habe natürlich auch die umgekehrte Hoffnung, dass die Netzwerke die Wahrnehmung haben werden, dass es auch in ihrem eigenen Interesse ist, jetzt nicht zu viel zu löschen, denn die wollen ja eben auch einen regen Diskurs irgendwie unterhalten. Und man wird letzten Endes sehen, wie sich das alles entwickelt unter dem NetzDG.
Gut, dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, auch sehr schwerem Thema. Es geht nämlich um einen 96-jährigen Mann, der sich sehr spät in seinem Leben für seine Taten während des Zweiten Weltkriegs verantworten muss. Konstantin, was ist da passiert?
Ja, Oskar Gröning heißt dieser Mann. Der hat zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager in Auschwitz gearbeitet und hat dort zwei Dinge getan. Zum einen hat er die von den Gefangenen, also den Gefangenen abgenommenen Wertgegenstände quasi verwaltet und darüber Buch geführt. Das hat ihm so diesen Spitznamen der Buchhalter von Auschwitz eingebracht. Und zum anderen hat er den sogenannten Rampendienst verrichtet, also sprich die Züge von insbesondere ungarischen Juden, die ankamen, hat er quasi bewacht und dafür gesorgt, dass niemand versucht, auf dem Weg vom Zug ins Lager irgendwie zu fliehen oder sich dem zu entziehen. Und vielmehr 2015 ist er vom LG Lüneburg verurteilt worden wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Das hat der Bundesgerichtshof im Anschluss auch bestätigt und ihn zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren letztlich verurteilt. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt vor einigen Tagen eben entschieden, dass er diese Strafe tatsächlich auch antreten muss.
Das war in seinem Fall eben strittig, weil er eben mit 96 schon sehr alt ist, womöglich diese Haftstrafe nicht überlebt. Und wir mit unserem Artikel 1 der Menschenwürde im Grundgesetz da auch den wesentlichen Einfluss hat auch auf die Gestaltung der Haftstrafen. Ne? Also lebenslang ist eben nicht lebenslang in Deutschland aus diesem Grund und hier.
Genau, jeder muss zumindest die abstrakte Möglichkeit haben, quasi nach seiner Haftstrafe nochmal in Freiheit weiterleben zu können. Deshalb darf es kein absolutes Lebenslang geben und bei einem 96-Jährigen kann man sich ja durchaus fragen, ob 4 Jahre nicht lebenslang sind. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt eben, nö, nicht unbedingt. Der hat zwar mit gewissen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wie die meisten Leute, die dieses Alter überhaupt erreichen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er also wirklich irgendwie in höchstem Siechtum da niederliegt, sondern er kann diese Haftstrafe antreten und wird das auch tun müssen. Bundesverfassungsgericht hat übrigens sehr auffällig schnell entschieden, ich glaube innerhalb von einem Monat, nachdem es ja im Vorfeld wahrlich lang genug gedauert hat, ne? Zweiter Weltkrieg ist lange her, um jetzt wenigstens noch zu gewährleisten, dass er dann diese Strafe auch tatsächlich verbüßt.
Vielleicht klären wir auch nochmal, warum es eigentlich so lange gedauert hat an dieser Stelle.
Ja, also das muss man sich ja wirklich fragen. Man hat in den letzten Jahren ja häufiger mal von Verfahren gegen KZ-Mitarbeiter gelesen. Auch dieser Jon Demjanjuk zum Beispiel, der war auch verurteilt worden vor ein paar Jahren. Aber der BGH hat dann über seine Revision nicht mehr entscheiden können, weil er zwischenzeitlich verstorben ist. Viele, viele andere sind natürlich auch schon verstorben oder der Tod steht kurz bevor. Und tatsächlich fragt man sich, wie kann das sein, dass wir jetzt irgendwie im Jahr 2018 inzwischen Taten aufarbeiten, die in den späten 30er und 40ern des letzten Jahrhunderts passiert sind. Naja, das hat verschiedene Gründe, um es vielleicht mal so ganz kurz...
Faktischer
und rechtlicher Natur. Um so kurz die Geschichte der juristischen Aufarbeitung zusammenzufassen, ohne da jetzt allen Details gerecht werden zu können in der Kürze der Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erstmal die Nürnberger Prozesse, die sind sicherlich eben ein Begriff, da haben die Sieger Sondermächte Anklage geführt gegen einige besonders hohe Befehlshaber und Funktionsträger des Hitler-Regimes. Die sind dann auch verurteilt worden und mussten ihre Strafen antreten. Mhm. Aber das war natürlich nur ein ganz kleiner Kreis von Personen.
Und es war eben einfach insofern eine Besonderheit, als dass es ein völkerrechtliches Tribunal war, sozusagen, genau. Was eben nicht von innerdeutschen Gerichten durchgeführt wurde, sondern eben ein Sondertribunal war. Und das sozusagen in einem...
Nach seinen eigenen Regeln funktioniert hat.
Genau.
Und
sehr atypisch.
Dann hätte es der deutschen Justiz anschließend oblegen, all die vielen weiteren kleineren und auch durchaus größeren Rädchen im Betrieb dieser Vernichtungsmaschinerie eben irgendwie ihrer gerechten Strafe durchzuführen. Das ist ganz großenteils nicht passiert. Der systemische Grund dafür lautet, dass die deutsche Justiz nach 1945 durchsetzt war von Personen, die ihre Ausbildung erfahren und ihre Karriere bestritten hatten unter Hitler. Ne? Also es gab, die waren dann zwar formell entnazifiziert, wie das so heißt, aber das ändert an ihrer Gesinnung und an ihrem Werdegang und ihrem moralischen Kompass natürlich erstmal gar nichts. Ne? Also bei den Gerichten, in den Staatsanwaltschaften, auch im Justizministerium gab es einfach viele Ex-Nazis, muss man so sagen.
Das ist auch ein ziemlich dunkles Kapitel, muss man sagen. Also da waren wir in den ersten Anfängen der Bundesrepublik, also oder in den ersten 10, 15 Jahren womöglich, noch sehr weit von einem funktionierenden Rechtsstaat entfernt. Das muss man
in der Hinsicht, ja. Also das ist wirklich ein dunkles Kapitel der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs. Und es gab dann auch noch eine ganz konkret juristische Seite, die also dazu geführt hat, dass insbesondere die ganzen Gehilfen nicht bestraft wurden. Ne? Denn für die meisten Leute stand ja keine Strafbarkeit wegen Mordes im Raum, sondern wegen Beihilfe zum Mord. Und das war aus jetzt in juristischer Hinsicht aus zwei Gründen schwierig. Zum einen wurden sehr hohe Anforderungen an den Nachweis der Beihilfe gestellt. Also es reichte nicht, dass man eben irgendwie in einem KZ tätig gewesen war, sondern es musste schon konkret gezeigt werden, wer hat wann durch welche Handlung den Tod welcher Person bedingt oder dazu beigetragen. Und dieser Nachweis war natürlich oft schwierig bis gar nicht zu führen. Die Anforderungen daran sind im Laufe der Jahrzehnte so ein bisschen gelockert worden, tatsächlich dann auch nach dem Zerfall der DDR bei den Mauerschützenfällen. Ne? Da hat man dann hat sich so langsam so eine etwas andere Dogmatik ausgemändelt.
Auch die im Wesentlichen auch darauf basierte, dass natürlich diese Rädchen wichtig waren, ne? Weil sonst das System als solches nicht funktioniert hätte.
Genau,
ne?
das
also so ein KZ bekommt man eben nur an Laufen, wenn da Leute mitarbeiten.
Ja,
so schrecklich es ist. Und aber die müssen dann eben auch zur Verantwortung gezogen werden und können nicht sagen, sie haben einfach nur da gesessen.
Ja, und ganz, ganz viele Fälle wurden dann aber auch gar nicht zur Anklage gebracht, nachdem der BGH 1969 in einem Fall entschieden hat, dass die Beihilfe-Strafbarkeit, sofern sie im Raum steht, ohnehin verjährt sei. Wie kann es jetzt dazu kommen? Mord verjährt doch eigentlich gar nicht. Ja, das war tatsächlich auch ein dunkles Kapitel. Es hatte 1968 eine Reform des deutschen Strafrechts gegeben, maßgeblich betrieben von Eduard Dreher, dessen Name übrigens auch lange Zeit, noch bis in die jüngere Vergangenheit, auf einem bekannten Strafrechtskommentar prangte.
Mit dem viele Studenten gearbeitet haben.
Ja, tatsächlich. Der war vormals Staatsanwalt unter Hitler und also wirklich fanatischer Vollstreckungsgehilfe der damaligen Judikatur gewesen und später dann hoher Beamter im Justizministerium. Und was genau ist da vorgefallen? Also zum einen war es so, dass die akzessorische Strafbarkeit, also die Strafbarkeit der Gehilfen, gemildert wurde, wenn bei denen besondere persönliche Merkmale nicht vorlagen, die die Strafbarkeit begründen. Das ist jetzt relativ technisch, aber die Juristen unter euch können hoffentlich folgen.
Es lohnt sich, das mal ganz kurz nur zum vorzuführen, weil es eben tatsächlich eine Gesetzesänderung war, die dazu führte, dass Gehilfen zum Mord insbesondere in der NS-Zeit milder bestraft worden.
Ja, zunächst mal milder. Der BGH hat dann eben gesagt, ja, hier haben wir quasi einen Mord aus niedrigen Beweggründen. Der liegt vielleicht bei den Tätern, die liegen vielleicht bei den Tätern vor, aber nicht bei den Gehilfen. Niedrige Beweggründe sind ein besonderes persönliches Merkmal und deshalb wäre die Strafbarkeit zunächst mal zu mildern. Aber das noch größere Problem war, dass eben ebenfalls im Zuge dieser Reform das Recht der Verjährung neu geregelt wurde, sodass dann in diesen Fällen, in denen die Strafbarkeit aufgrund der gerade dargelegten Gründe zu mildern war, die Verjährung nach 15 Jahren eintrat. Und der BGH sagte dann daraufhin, ja, und deshalb ist eben für all die vielen Gehilfen, die hier potenziell im Raum stünden, die Strafbarkeit verjährt. Das ist eine äußerst fragwürdige Argumentation, denn man kann ja durchaus sagen, neben den niedrigen Beweggründen gibt es hier auf jeden Fall immer noch ein zweites Mordmerkmal, nämlich die Grausamkeit. Ja. Das ist kein besonderes persönliches Merkmal und auf Grundlage dessen hätte man diese Leute also durchaus verurteilen können. Das hat ein anderer Senat des BGH in einer Entscheidung auch ganz klar so dargelegt.
Aber es war eben lange Zeit so, um das nochmal festzuhalten. Also es gab eine, man hatte dann tatsächlich Leute vor Gericht gestellt, aber es gab eine Justizreform, eine Strafrechtsreform, die tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die Strafen milder ausfallen. Ja, als es
ja, und dann eben auch gar nicht mehr kamen, weil infolge dieser Milderung dann Verjährung eingetreten sein sollte.
Und ein Umstand, der eben auch wichtig ist und der zu einer Verurteilung hätte führen können, nämlich dass man einfach mal sagt, das waren unfassbar grausame Straftaten, die eben hier einen Mord rechtfertigen, der wurde schlicht und ergreifend, dieses Argument wurde schlicht und ergreifend über Jahrzehnte nicht benutzt.
Ja, also das
spielte vor Gericht keine Rolle.
Das hatte bei dieser Entscheidung aus 69 die Vorinstanz nicht berücksichtigt. Für die war es ja auch noch egal gewesen. Die kam ja trotzdem zu einem Mord, eben aus niedrigen Beweggründen. Der BGH hat dann diese Argumentation mit der Verjährung aufgemacht und ist dann aber auch nicht mehr darauf zurückgekommen, dass es ja aber eben noch dieses andere Merkmal gegeben hätte, was kein besonderes persönliches Merkmal ist und mit dem man diese Verjährungsproblematik umgehen hätte können. Das auch heute, auch übrigens in der Verurteilung von Gröning, jetzt zum Tragen kam. Ne? Also die haben gesagt, ja, das ist eben grausam. Und ja, das Ganze, ne, hat natürlich eben mit dem eingangs dargelegten systemischen Problem zu tun, dass einfach der Verfolgungswille nicht so besonders groß war. Denn diese Gedanken hätte man sich wirklich auch irgendwie vor ein paar Jahrzehnten schon machen können.
Hätte man sich spätestens 1946 eigentlich machen können, ja. Aber soweit war die Justiz da noch lange nicht. Deswegen haben wir jetzt eben diese Konstellation. Gab es bei Gröning noch eine andere, noch einen anderen Grund, warum er jetzt erst vor Gericht gestellt wird? Ich habe das leider nicht
gesehen. Nee, also es gibt dann, es gibt diese Zentralstelle in Ludwigsburg, die erstmal quasi in solchen Fällen die Vorermittlungen führt, alle Akten auswertet und dann aussichtsreiche Verfahren abgibt an die einzelnen Staatsanwaltschaften und ja, die, ne, das ist halt einfach, je länger das Ganze in die Vergangenheit rückt, desto schwerer wird es natürlich auch Tatnachweise noch zu führen und noch zu belegen, wer was gemacht hat und rauszufinden, wo diese Leute inzwischen sind, ob die überhaupt noch leben. Die meisten sind natürlich inzwischen verstorben und allzu viele Verfahren wird es jetzt einfach wirklich aufgrund von Altersgründen nicht mehr geben. Und ja.
Genau. Und jetzt muss Herr Gröning eben seine Haft antreten. Mhm. Hat er das schon getan?
Es hat er jetzt, soweit ich weiß, getan.
Ja. Wäre für mich eigentlich auch ein gerechtes Urteil. Du hast da aber deine Zweifel?
Ja, also naja, also nein, Zweifel eigentlich nicht. Ne? Es ist, ich meine, ich finde es hochgradig richtig und wichtig, dass diese Leute vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Das hätte eben alles vor Jahrzehnten passieren müssen und es ist eine Schande, dass es das in so wenigen Fällen getan hat. Irgendwas in mir sträubt sich so ein kleines bisschen gegen dieses Bild eines Greises, muss man ja geradezu sagen, der übrigens auch anders als manch anderer, der angeklagt worden ist vor Gericht, also nicht nur geständig war, sondern eben auch offenkundig wirklich Reue gezeigt hat und gesagt hat, dass das alles ganz schrecklich war. Gut, das ist nun wirklich das Mindeste, was man verlangen kann. Reicht jetzt sicherlich nicht aus, um zu sagen, auch naja, gut, dann bitteschön, dann hat es damit sein Bewenden. Ich weiß nicht, also irgendwie kommt mir das auch ein kleines bisschen unwürdig vor, nachdem die Justiz, und es war ja schließlich die Justiz, jahrzehntelang gescheitert ist mit der Aufarbeitung, jemand jetzt in so hohem Alter irgendwie seine letzten Lebensjahre im Knast verbringen zu lassen.
Wobei ich ja auch der Meinung bin, dass die Haftbedingungen ohnehin so sein sollten, dass sie auch einen 96-jährigen Mann ertragen kann. Wir reden ja jetzt hier nicht von einem Moloch oder von menschenunwürdigen Umständen, sondern das ist ja ein ein vernünftiger, nach Recht und Gesetz
ausgestalteter Vollzug.
Justizapparat. Also, und deswegen hofft man ja sehr, dass das sozusagen einfach eine gerechte Strafe ist, die er jetzt auch im hohen Alter absitzen muss, aber nicht mehr und nicht weniger.
Genau.
Wollen wir jetzt den großen Bogen schlagen zum Entgelttransparenzgesetz?
Ja, das ist ein ziemlicher thematischer Bruch. Aber kommen wir doch zu diesem etwas leichter verdaulichen Thema.
Es ist wirklich leichter verdaulich, muss man sagen. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen Alltagsjuristerei, ein kleiner Servicebeitrag hier in unserem Podcast. Denn letztendlich passiert jetzt am 6. Januar etwas, was vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Denn jeder möchte ja eigentlich auch wissen, was der Kollege verdient. Konstantin, was verdienst du eigentlich?
Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
Ja, das hatte ich befürchtet.
Aber du kannst es herausfinden.
Ich kann es herausfinden, denn jetzt gibt es einen individuellen Auskunftsanspruch. Wie gesagt, ab 6. Januar, das ist deswegen ein bisschen krude, weil das Entgelttransparenzgesetz am 6. Juli in Kraft getreten ist. Und dann hat man den Arbeitgebern noch ein halbes Jahr Zeit gegeben, um sich darauf vorzubereiten, auf die Welle der Ansprüche, die es jetzt womöglich geben wird. Denn was jetzt passieren kann, ist, dass Frauen, gehen wir mal vom Normalfall aus, geht übrigens auch umgekehrt, aber normalerweise ist es eben so, oder Sinn des Gesetzes ist, dass Frauen jetzt erfahren können, was eine Vergleichsgruppe männlicher Kollegen im Mittelwert verdient. Ja? Mhm. Warum ist das so? Man geht davon aus, statistisch ist das jedenfalls in irgendeiner Art und Weise errechnet, dass Frauen noch immer 6% weniger verdienen als Männer. Das ist übrigens total umstritten und ich finde das immer rührend, wenn man diese Zahl mal ins Feld führt, weil dann natürlich viele auch vor Empörung unter der Decke kleben und auch zu Recht dahinter fragen, wie kommt es eigentlich auf diese 6% und hat es nicht auch viel mit persönlichen Entscheidungen zu tun und so weiter und so
fort. Aber die 6% sind schon, das muss man dazu sagen, die Zahl, bei der jetzt diese verfälschenden Effekte, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer, rausgerechnet sind. Ja. Man hört ja auch oft 21%, meine ich. Das ist tatsächlich eine völlig irreführende Zahl, denn ja klar, wenn halt mehr Frauen in Teilzeit arbeiten, dann verdienen die weniger. Das liegt auf der Hand. Aber 6% soll quasi der Nettowert sein, wie auch immer der jetzt im Einzelnen zustande kommt, den Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer. Und das Entgelttransparenzgesetz wird das nicht unmittelbar ändern, aber soll jedenfalls das dann für die einzelne Angestellte sichtbar und nachprüfbar machen, ob das auf sie auch zutrifft.
Deswegen müssen wir uns auch gar nicht so lange über die 6% unterhalten, sondern es geht im Wesentlichen einfach darum, dass man diese Lücke möglichst beseitigen möchte. Da ist ja auch, wenn es sie denn gibt, da ist ja auch irgendwie auch tatsächlich nichts dagegen zu sagen. Das wundert mich jedenfalls immer, warum sich da so viele drüber aufregen. Denn auf der anderen Seite tut ja dieses Gesetz auch nichts anderes, als den medialen Wert von einer Vergleichsgruppe zu liefern, also des jeweils anderen Geschlechts, muss man dazu sagen. Ne? Also Frauen, ich kann jetzt die von meinen männlichen Kollegen erfragen und umgekehrt könntest du die, wenn du genug Frauen gibst und findest, und es gibt ja auch sehr viele Frauen bei der FAZ, das darf man immer nicht vergessen, dürftest du jetzt deren Mediangehalt von 6 Frauen in vergleichbarer Tätigkeit erfragen.
Das greift, glaube ich, erst ab einer gewissen Betriebsgröße, ne?
Ja, ab 200 Mitarbeiter. Mhm. Genau, das ist richtig. Also kleine Unternehmen werden davon ausgenommen, weil man dachte, das ist eben einfach zu bürokratisch und es ist auch schwierig, dann diese Gruppe zu finden, ne? Denn die dient ja natürlich, um den Datenschutz zu wahren, um die Persönlichkeitsrechte der zu vergleichenden Menschen.
Also ich kann jetzt nicht fragen, was verdient Corinna Budras, sondern genau. Ich kann quasi fragen, was verdienen andere Redakteurinnen dann in meinem Fall der FAZ, die quasi eine ähnliche Tätigkeit ausüben wie ich. Wobei, ne, das dürfte im Einzelfall ziemlich schwierig zu sagen sein, was genau eigentlich eine ähnliche Tätigkeit ist. Ne? Also woran macht man das dann fest? Es gibt ja auch, wenn jetzt jemand seit 2 Jahren da ist und jemand anderes seit 10 und beide sind aber trotzdem sozusagen einfacher Redakteur, ist es dann nicht gerechtfertigt, dass der eine mehr verdient als der andere? Und also so Abgrenzungsfragen dieser Art und dürften sich, glaube ich, in Hülle und Fülle stellen.
Genau. Anwendung dessen. Auf der anderen Seite ist es eben relativ einfach, diesen Antrag jetzt erstmal zu stellen. Wenn nämlich ein Betriebsrat vorhanden ist, dann kann man eben einfach eine E-Mail schreiben und sagen, mich würde das interessieren. Und dann muss man nur die Vergleichsgruppe benennen in zumutbarer Art und Weise. Also und dann womöglich auch, das wäre taktisch nicht ganz unklug, vielleicht schon mal so eine, so eine Namensliste zu nennen. Da muss sich der Arbeitgeber nicht dran halten. Ne? Also er kann schon sagen, also das ist hier aber nicht die Vergleichsgruppe, die sinnvoll ist. Wir suchen uns lieber eine andere, aber muss es dann auch rechtfertigen, ne? Und muss das genau beschreiben, warum er das so gemacht wird, hat. Es gibt übrigens auch noch die Möglichkeit des Arbeitgebers, und das finde ich so ein ganz klein bisschen perfide, ist zu viel gesagt. Ich finde es nicht perfide, sondern es ist eben also die Möglichkeit des Arbeitgebers, sich das Verfahren an sich zu ziehen. Ne?
Und also dann eigentlich ist es erstmal der Betriebsrat, der diese Auskunft erteilt. Und das hat, muss man das dazu sagen, den Vorzug für den Arbeitnehmer. Ne? Genau, dass das Ganze auch erstmal anonym bleibt. Ne? Also der Betriebsrat ist ja die Vertretung der Arbeitnehmer und an den kann man schreiben und der erteilt dann diese Auskunft. Aber der Arbeitgeber kann das an sich ziehen und dann weiß der natürlich schon mal, ach ja, hier habe ich also so einen neugierigen Typen, der wissen will, ob er irgendwie gut oder schlecht verhandelt hat.
Genau, richtig. Und das macht dann die Personalabteilung. Ne? So, und die muss dann tatsächlich, also in dem üblichen Fall des Betriebsrates, die ihm dann tatsächlich alle Informationen zur Verfügung stellen, also eine Liste mit allen Entgeltbestandteilen, was auch nicht uninteressant ist, ne?
Ja.
Aber das weiß, ehrlich gesagt, der Betriebsrat ohnehin schon.
Ja.
Naja, und dann geht das so seinen Gang und irgendwann kriegt man dann einen Mittelwert, den Medianwert dieser Vergleichsgruppe.
Mhm.
Und dann muss man ehrlicherweise sagen, muss man ja sowieso aus der Deckung kommen. Ne? Also dann kann man, also es sei denn, es freut einen einfach diese Zahl zu haben, mit der man dann vielleicht in der Kantine Gespräche beginnen kann.
Ein bisschen würzen kann, ja.
Genau. Aber letztendlich muss man dann die entweder nutzen in den Gehaltsverhandlungen, dafür ist es eben gedacht, ne? Das wäre sozusagen der elegante Weg und unkomplizierte Weg, oder man schreitet tatsächlich vor Gericht, ne? Und kann dann für Klagen auf ein höheres Gehalt diese Zahl benutzen.
Also wenn man das tatsächlich darlegen kann, dass man sagt, ich verdiene, sagen wir mal, 5.000 Euro weniger nach dieser Auskunft, ich mache aber genau die gleiche Tätigkeit, es gibt eigentlich keinen erkennbaren Grund dafür, außer dass ich, sagen wir mal, eine Frau bin, dann wäre das eine Diskriminierung nach dem Geschlecht. Jedenfalls wäre das dann so der Vortrag. Und sofern der Arbeitgeber keine anderen Gründe vortragen kann, warum man eben doch, also sachlicher Art, warum man weniger verdient, dann müsste er potenziell eben das Gehalt
aufstufen. Genau. Und ich meine, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt, ne? Also es würden dem Arbeitgeber wahrscheinlich schon der eine oder andere Grund einfallen, warum das so ist. Also man hofft es jedenfalls, dass Arbeitgeber schon jetzt eine einigermaßen logische Gehaltsstruktur haben und nicht einfach nur demjenigen wahnsinnig viel Geld zahlen, der am lautesten schreit.
Ja.
Obwohl, ganz ehrlich, bin mir jetzt auch gar nicht so sicher.
Es gibt da so viele verfälschende Effekte. Na, aber das ist natürlich, das ist auch so das, was die Kritiker des Gesetzes sagen. Die Arbeitgeber sagen, oh Gott, das ist ein wahnsinniges Bürokratiemonster. Und umgekehrt heißt es eben, ja, und es ist noch dazu ein stumpfes Schwert, weil irgendwie schon diese Auskunft einzuholen ist schwierig, die Vergleichsgruppen zu definieren ist schwierig und dann irgendwelche Konsequenzen daraus tatsächlich herzuleiten ist auch schwierig. Ob es also so furchtbar viel bringen wird in der Praxis, wird sich zeigen. Es ist ja auch ursprünglich mal mit größeren Ambitionen, glaube ich, angekündigt worden.
Sehr also richtig. Es war mal ursprünglich das Entgeltgleichheitsgesetz. Das klingt natürlich viel toller, hat gleich ein Ziel vor Augen und das war auch gleich das Problem, ne? Denn man ahnte schon, dass man dieses Ziel nicht schnell erreichen wird und dann ist es natürlich blöd, dieses Ziel der Entgeltgleichheit schon im Namen zu tragen und deswegen hat man es umbenannt in ein Entgelttransparenzgesetz. Also jetzt statt Gleichheit, Transparenz. Nun gut, aber wir wollen nicht zu viel meckern, sondern vielleicht einfach mal abwarten, was dieses Gesetz jetzt bringt, ob es überhaupt Leute gibt, die den individuellen Auskunftsanspruch nach Paragraph 10 des Entgelttransparenzgesetzes ziehen. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt.
Und lass uns, würde ich sagen, dann hiermit auch zu diesem Thema bewenden und kommen zu unserem nächsten Thema, das ein bisschen anders gestaltet ist als üblich, denn diesmal unterhalten sich nicht Corinna und ich, sondern wie eingangs schon angekündigt, ich habe mir einen Gast in die Sendung geholt, den Ulf Burmeier nämlich, den ich euch gleich auch noch vorstellen werde. Eine kleine Bemerkung noch vorab, Ulf und ich duzen uns, das ist jetzt kein Akt unbotmäßiger, jovialer Anbiederung meinerseits.
Ja, da bist du ja schon auch bekannt für.
Das ist ja wohl eine Frechheit. Die Leser duze oder ich, die Hörer vielmehr duze ich, aber das ist irgendwie was anderes. Nein, also Gäste würde ich natürlich jetzt im Normalfall schon sitzen, aber Ulf und ich kennen uns schon eine Weile, waren schon zusammen essen und haben häufig telefoniert und stehen in Kontakt und so weiter, und das wäre uns jetzt albern vorgekommen, uns dann jetzt nur in der Sendung zu sitzen, wo wir es doch sonst auch nicht tun. In diesem Sinne, hier kommt das kleine Gespräch mit Ulf Burmeier. Ulf ist selber auch Jurist und zwar ein sehr umtriebiger solcher. Er ist Richter am Landgericht Berlin, momentan Abgeordneter an den Verfassungsgerichtshof Berlin. Außerdem ist er einer der beiden Produzenten des wöchentlich erscheinenden Podcasts Lage der Nation. Auch dort geht es häufiger mal um Rechtsthemen. In erster Linie ist das Ganze aber ein Politik-Podcast, übrigens sehr, sehr schön und liebevoll gestaltet. Dringende Hörempfehlung an der Stelle, falls euch das interessieren sollte, könnt ihr auf lagedernation.org Näheres erfahren. Und Ulf ist aber auch, und das ist der Grund, warum wir ihn heute in der Sendung haben, Gründer und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die unter dem schönen Motto "Dem Recht zu seinem Recht verhelfen" antritt und Ende vergangenen Jahres, muss man ja jetzt sagen, von der AG Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins mit dem Pro Reo Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. Ja, lieber Ulf, habe ich da irgendwas vergessen, was man über dich wissen müsste, oder sind das so die wesentlichen Stationen dessen, was du momentan tust?
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Das ist in der Tat, denke ich, so das Wesentliche, was ich momentan tue, wobei der Schwerpunkt natürlich auf meiner Arbeit liegt. Also ich bin ja voll berufstätig hier am Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. Die anderen Tätigkeiten, die du angesprochen hast, sind meine Freizeit und meine Hobbybeschäftigung. Aber ja, das sind, denke ich, doch die drei wesentlichen.
Okay, ja, dann kommen wir doch mal zu einem dieser Hobbys der Gesellschaft für Freiheitsrechte eben. Was genau treibt ihr denn da eigentlich und warum braucht die Welt das?
Ja, die Welt braucht das, denke ich, weil der Gesetzgeber insbesondere, aber natürlich auch das eine oder andere Gericht Grund- und Menschenrechten leider nicht den Stellenwert einräumen, die ihnen eigentlich zukommen. Das heißt also, wir wenden uns gegen Verletzungen von Grund- und Menschenrechten sowohl durch Gesetze als auch durch Gerichtsentscheidungen, wobei wir natürlich jetzt auch nicht quasi für jede Grundrechtsverletzung, die man in einem Einzelfall vorkommen mag, uns zuständig fühlen können. Das würde uns völlig überfordern, sondern uns geht es darum, mit strategisch ausgewählten und dann auch strategisch durchgeführten Prozessen die Rechtslage in Deutschland und Europa grundsätzlich zu verbessern. Das heißt also, bei einem Gesetz ist das relativ einfach darzulegen, weil ein Gesetz ja grundsätzlich mal für alle Menschen gilt. Das heißt, ein Gesetz, von dem wir denken, dass es Grundrechte verletzt, ist ein guter Kandidat dafür, dass wir es mit einem strategisch geplanten Verfahren angreifen, zum Beispiel vor dem Bundesverfassungsgericht. Und bei Einzelfällen, also einzelnen zum Beispiel Gerichtsentscheidungen, kommt das auch in Betracht, aber dann müssen wir immer ganz genau hinschauen, ob diese Fälle über den Einzelfall hinaus Bedeutung haben. Also ob man an diesem Einzelfall ein grundsätzliches Rechtsproblem verdeutlichen kann, sodass es sich quasi aus der Perspektive der Menschen in Deutschland und Europa generell lohnt, diesen Einzelfall zu einem Fall für die GfF zu machen.
Okay, und was sind da so ein paar Baustellen, die ihr momentan offen habt, also Einzelfälle oder eben Gesetze, die ihr irgendwie nach Karlsruhe schon getragen habt oder tragen wollt?
Also ein ganz wichtiger Bereich betrifft zum Beispiel die geheimdienstliche Überwachung des Internetverkehrs. Der BND hat zwei wesentliche Rechtsgrundlagen, um quasi ohne konkreten Verdacht das Internet überwachen zu können. Das eine ist das sogenannte G10 und das andere ist das BND-Gesetz. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat eine Verfassungsbeschwerde gegen das G10 bereits eingelegt, Ende 2016 gemeinsam mit Amnesty International. Das war unser strategischer Partner in dem Fall. Und eine zweite Verfassungsbeschwerde gegen das novellierte BND-Gesetz ist gerade in Vorbereitung und wird vermutlich sehr bald veröffentlicht werden.
Okay. Und wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Also ihr guckt euch sowas aus, sagt jetzt beispielsweise, da liegen die Dinge irgendwie im Argen. Das scheint uns alles nicht so mit rechten Dingen zugegangen zu sein, als dieses Gesetz verabschiedet wurde. Was sind dann die nächsten Schritte? Was macht ihr konkret?
Ja, vielleicht lässt sich das am besten illustrieren in einem dritten Fall, den die GfF bereits nach Karlsruhe getragen hat, nämlich die sogenannte Datenhehlerei. Das ist ein neuer Straftatbestand, der Ende 2015 gemeinsam mit der neuen Vorratsdatenspeicherung durch den Bundestag geschmuggelt wurde. Und die Datenhehlerei verfolgt Menschen oder macht Menschen zu Straftätern, die sich gestohlene Daten verschaffen oder gestohlene Daten weitergeben. Und das klingt zunächst mal vielleicht ganz plausibel, wenn man so an Kreditkartendaten denkt, die abhanden gekommen sind. Dann möchte man natürlich nicht, dass damit Handel betrieben wird. Das Problem ist aber, dass natürlich auch Journalistinnen und Journalisten für ihre Arbeit ständig auf, in Anführungsstrichen, gestohlene Daten angewiesen sind, nämlich auf Leaks, zum Beispiel aus Ministerien oder aus Firmen. Und deswegen ist diese Datenhehlerei so gefährlich für investigativen Journalismus. Denn sobald man sich zum Beispiel eine PDF-Datei verschafft, die jemand aus einem Ministerium gestohlen hat, also der Klassiker wäre eines Leaks, sind die Journalisten grundsätzlich strafbar. Dann gibt es bestimmte Ausnahmen für journalistisches Arbeiten in diesem Gesetz, aber die sind so eng gestrickt, dass sie alles andere als wasserdicht sind. Das heißt also, da sind weiterhin Vertreter der Presse unter einer großen Gefahr, sich strafbar zu machen. Und weil wir das für so gefährlich gehalten haben für die Pressefreiheit in Deutschland, haben wir uns dann zusammengetan, in diesem Fall mit Experten, nämlich von Reporter ohne Grenzen, also einer Organisation, die sich für die Pressefreiheit in der ganzen Welt einsetzt, und haben mit ihnen gemeinsam ein Portfolio zusammengestellt von etwa einem Dutzend Beschwerdeführern, das heißt also Menschen und Organisationen, die sich für investigativen Journalismus einsetzen oder den selber betreiben, oder eben auch von Hilfspersonen, zum Beispiel so NARZ vom CCC, die Journalisten dabei helfen, Daten auszuwerten. Und diese Person haben wir quasi vorgestellt in unserer Verfassungsbeschwerde und haben dann klar gemacht, warum deren Arbeit durch den Straftatbestand der Datenhehlerei deutlich erschwert wird, und haben das dann gemeinsam in Karlsruhe eingereicht, Ende 2016, und haben schon erste sehr positive Signale aus Karlsruhe bekommen. Es ist noch keine Entscheidung ergangen in dem Fall, aber die Bundesregierung ist jetzt zur Stellungnahme aufgefordert worden, und das wird allgemein nach Karlsruher Usancen als ein sehr positives Signal verstanden.
Ja, man muss dazu sagen, du hast ja auch mal ein Jahr selber am Bundesverfassungsgericht gearbeitet, insofern als wissenschaftlicher Mitarbeiter, insofern kennst du dich da ein wenig aus, was die Abläufe in Karlsruhe betrifft. Kannst du vielleicht das irgendwie noch so ein bisschen greifbar machen, warum es jetzt quasi notwendig oder jedenfalls sinnvoll ist, so eine Gesellschaft zu haben, die tatsächlich solche Verfassungsbeschwerden irgendwie koordiniert und bündelt und strategisch begleitet? Denn ich meine, Verfassungsbeschwerden wurden ja auch irgendwie vorher schon erhoben, tatsächlich werden sie sogar in ganz enormer Zahl erhoben, also das Bundesverfassungsgericht kommt ja kaum hinterher, die eingehenden Beschwerden zu bearbeiten. Da könnte man sich so ein bisschen fragen, ja, braucht es jetzt wirklich noch einen Verein, der da irgendwie auch noch aus allen Rohren feuert. Aber ja, was ist da so der Gedanke dahinter?
Ja, ich glaube, der wesentliche Grund ist, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, gute Verfassungsbeschwerden zu schreiben. Nicht umsonst sind 99% der Verfassungsbeschwerdeverfahren erfolglos in Karlsruhe. Und nur ganz, ganz wenige schaffen es überhaupt in dieses Stadium der sogenannten Zustellung. Ja? Also wo die Bundesregierung zum Beispiel aufgefordert wird, zu der Verfassungsbeschwerde Stellung zu nehmen. Das heißt also, man braucht einfach eine sehr, sehr große Expertise, und wenn man das nicht regelmäßig macht, wenn man nicht auch Menschen zumindest kennt oder idealerweise selber mal in Karlsruhe war als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann ist es einfach extrem schwer, eine zulässige und begründete Verfassungsbeschwerde zu schreiben. Und deswegen haben wir so als einen unserer vielen Slogans auch bessere Klagen für besseres Recht. Also wir wollen damit jetzt gar nicht in Zweifel ziehen, dass natürlich auch andere Menschen gute Verfassungsbeschwerden schreiben können. Aber gerade für die Zivilgesellschaft ist es extrem schwer. Wenn jetzt zum Beispiel Reporter ohne Grenzen alleine hätte gegen die Datenhehlerei vorgehen wollen, dann hätten sie ja einen guten Anwalt finden müssen zum Beispiel, der ihnen diese Verfassungsbeschwerde schreibt, und wie findet man das raus, wer das kann? Und ich denke deswegen, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte ein ganz wesentlicher Baustein ist, damit die Zivilgesellschaft in Deutschland generell in Fällen auch Verfassungsbeschwerden erheben kann, wo das für den Schutz von Grund- und Menschenrechten wesentlich ist. Und deswegen konzentrieren wir uns auch darauf. Also wir organisieren zum Beispiel keine Demos und wir schreiben normalerweise jetzt auch keine Flyer und verteilen die, sondern uns geht es ganz spezifisch darum, diese juristischen Mittel, Klagen und Verfassungsbeschwerden für die Zivilgesellschaft verfügbar zu machen. Und deswegen suchen wir uns auch fast immer, es gibt Ausnahmen, aber fast immer Partner aus der Zivilgesellschaft, mit denen gemeinsam wir dann ein bestimmtes Verfahren zum Beispiel nach Karlsruhe tragen.
Okay. Und seid ihr dann selbst die Kläger? Also schreibt ihr tatsächlich die Klageschrift oder beauftragt ihr schon auch noch spezialisierte Anwälte, die das machen?
Also Kläger sind die GFF nicht bislang, soweit ich das sehe. Nein, also es gibt bislang kein Verfahren, in dem wir selber Partei wären. Und Wir selber können auch unsere Partner nicht vertreten, weil wir ja keine Anwälte sind, sondern wir haben dann, wir koordinieren die Verfassungsbeschwerden, wir suchen strategisch die Klägerinnen und Kläger aus und wir wählen uns dann Rechtsexperten, die für uns eine Verfassungsbeschwerdeschrift zum Beispiel schreiben, wobei wir die intern auch nochmal sehr kritisch gegenlesen. Ja, das heißt also, das ist ein komplexer Prozess, aber es gibt formal immer noch jemanden, der diese Verfassungsbeschwerden schreibt und der formal auch nach außen als Anwalt oder als Hochschullehrer oder wir haben auch schon mal eine Hochschullehrerin dabei, unsere Beschwerdeführer vertritt.
Und was sind so, wenn man das, ist natürlich eine komplexe Frage, die man vielleicht nicht in zwei Sätzen beantworten kann, aber was sind so die Wesensmerkmale einer guten Verfassungsbeschwerde und umgekehrt auch vielleicht, warum geht in Karlsruhe tatsächlich so viel Mist ein, der eben irgendwie relativ schnell verworfen werden kann?
Also Mist, finde ich, klingt so wahnsinnig negativ. Ich gehe davon aus, dass schon viele Anwälte, die Verfassungsbeschwerden erheben, sich damit auch Mühe geben. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt nicht gegen ein Gesetz vorgehe, sondern, was ja der Normalfall ist, gegen eine Gerichtsentscheidung, dann habe ich als Anwalt nur einen Monat Zeit, diese Verfassungsbeschwerde zu schreiben. Und das ist im Alltagsgeschäft kaum zu machen, weil man also eigentlich einen Monat Vollzeit daran arbeiten muss oder jedenfalls von diesem Monat 1 bis 2 Wochen Vollzeit daran arbeiten muss. Und das ist für einen Anwalt kaum zu schaffen. Im normalen Alltagsgeschäft stellt eine Verfassungsbeschwerde einfach Anforderungen, die kaum zu schaffen sind. Es sei denn, ich habe die finanziellen Möglichkeiten als Anwalt zum Beispiel oder als Anwältin, mich eben 1 bis 2 Wochen von meinem Mandanten komplett bezahlen zu lassen. Und dann ist man eben sehr schnell in finanziellen Größenordnungen, die sich nur noch wenige Mandanten leisten können. Also ich denke, der zentrale Grund ist tatsächlich ein ökonomischer. Und dann ist es aber auch einfach so, dass es eine ganze Menge an Expertenwissen braucht, um eine zulässige Verfassungsbeschwerde überhaupt zu schreiben. Also die Zulässigkeitsanforderungen sind inzwischen extrem hoch. Und wenn man sich nicht regelmäßig damit beschäftigt, dann stolpert man über irgendwelche Fehlerquellen, die man kaum kennen kann, ja, wenn man das eben nicht regelmäßig macht. Das ist wirklich ein Expertenwissen und deswegen macht es eben so viel Sinn, dass die Zivilgesellschaft in Deutschland jetzt mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte quasi einen Player hat, der sich damit regelmäßig beschäftigt und der das eben quasi ins Zentrum seiner Arbeit gestellt hat.
Okay, das leuchtet ein. Jetzt ist es ja aber so, du sagtest gerade, es ist schwierig, das mal eben so nebenher zu machen. Ihr habt ja aber selber auch noch eure eigentlichen Jobs. Wie finanziert ihr euch denn eigentlich? Wie macht ihr das rein zeit-, geld- und ressourcentechnisch?
Also wir haben wie gesagt, die Arbeit an den Schriftsätzen weitestgehend delegiert an Anwälte. Das heißt, da machen wir im Wesentlichen sowas wie eine Qualitätskontrolle. Wir suchen.
Aber die nehmen ja auch noch Honorar.
Die nehmen natürlich nur noch ab, genau. Und wir haben inzwischen aber auch einige Angestellte. Also wir haben einen Generalsekretär, der bei uns im Büro arbeitet. Wir haben eine Mitarbeiterin, die vor allem für Kommunikation zuständig ist. Wir hatten gerade eine sehr gute Referendarin. Wir haben auch Praktikanten. Das heißt also, wir haben inzwischen schon ein kleines Team, das bei uns im Büro in Berlin arbeitet. Und die Finanzierung läuft erfreulicherweise weit überwiegend über Spenden und Fördermitgliedschaften. Darüber sind wir sehr froh. Das heißt, wir sind also eigentlich nicht abhängig von einzelnen Organisationen zum Beispiel, die uns fördern. Wir bekommen zwar auch Zuschüsse, zum Beispiel von netzpolitik.org haben wir einen Zuschuss bekommen, vom Chaos Computer Club, von den Open Society Foundations, von der Stiftung Bridge. Also es gibt schon einige zivilgesellschaftliche Organisationen, auch von der Rudolf-Augstein-Stiftung übrigens. Es gibt also schon einige zivilgesellschaftliche Organisationen, die uns fördern. Aber das Gros unserer Mittel stammt tatsächlich von individuellen Spenderinnen und Spendern. Und darüber sind wir froh, weil das inzwischen eben eine vierstellige Zahl von Menschen ist, die uns teilweise einmalig, aber die meisten regelmäßig mit kleineren und mittleren Geldbeträgen unterstützen. Und das gibt uns eine große Unabhängigkeit, einfach weil jetzt wir nicht quasi Angst haben müssen, Einzelne zu verprellen und dann quasi unser ganzes Budget zu verlieren, sondern wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt und verstehen uns insofern wirklich als eine Stimme aus der Zivilgesellschaft in Deutschland.
Und hast du das Gefühl, dass es inzwischen häufiger als vielleicht zu früheren Zeiten vorkommt, dass Gesetze im Gesetzgebungsverfahren erstmal so ein bisschen durchrutschen oder eben beschlossen werden, obwohl die verfassungsrechtlichen Bedenken ja durchaus auch schon zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze noch ein Referenten- oder Regierungsentwurf ist, im Raum stehen? Also kommt dir das so vor, dass da so eine gewisse Laissez-faire-Attitüde Einzug gehalten hat? Oder würdest du sagen, nö, da hat sich jetzt nichts grundlegend verändert über die letzten Jahre und Jahrzehnte?
Also ich habe schon das Bauchgefühl, dass die Jahre der Großen Koalition jetzt eher eine schlechte Zeit für die Grundrechte waren in Deutschland. Denn eine so überwältigende Mehrheit im Bundestag und eine dementsprechend vergleichsweise schwache Opposition im Bundestag Er hat, glaube ich, schon zu einer Kultur des Durchregierens geführt. Das sieht man daran, dass er in der letzten Legislaturperiode eine ganze Welle von Überwachungsgesetzen über das Land gerollt ist. Und da, denke ich, haben Grundrechte in vielerlei Hinsicht einfach nicht den Stellenwert bekommen, der ihnen eigentlich zukommen würde. Und wie gesagt, die Datenhehlerei ist zum Beispiel völlig unter dem Radar geblieben. Selbst viele Journalistinnen und Journalisten haben das Problem nicht als solches erkannt, sondern erst in dem Moment gesehen, als wir dagegen Verfassungsbeschwerde erhoben haben. Und umso froher sind wir jetzt, dass wir jedenfalls, was so die ersten den ersten Anschein angeht, in Karlsruhe da auf offenere Ohren gestoßen sind. Und ich bin insofern sehr gespannt darauf, wie dieses Verfahren weitergeht, aber natürlich auch die anderen Verfahren der GFF. Und was mir immer wichtig ist zu sagen, wir sind auch nicht nur für den Bereich Digitales oder Überwachungsgesetze zuständig, sondern wir verstehen uns als Organisation, die Grund- und Menschenrechte in ganzer Breite stärken möchte, unter anderem zum Beispiel auch den Gleichheitssatz. Also wir haben ein Verfahren im Portfolio, wo wir eine Journalistin unterstützen, die ihren Arbeitgeber, das ZDF in diesem Fall, auf Entgeltgleichheit verklagt hat, einfach weil sie entsprechend weniger verdient als ihre männlichen Kollegen, obwohl sie im Prinzip die gleiche Arbeit macht. Und das könnte ein Verstoß sein gegen Gleichbehandlungsvorschriften. Und deswegen haben wir diese Equal Pay Klage übernommen. Wir sind im Gespräch mit Medizinerinnen, die strafverfolgt werden, weil sie Abtreibung, legale Abtreibung anbieten. Also wir haben eine ganze Reihe von Fällen bei uns im Portfolio, die ganz verschiedene Grundrechte stärken wollen. Und insofern, wir kommen quasi historisch ein bisschen aus dem Digitalbereich, weil viele Leute, die bei uns arbeiten, eher einen solchen Hintergrund haben. Aber wir sind durchaus nicht die 47. Organisation, die sich irgendwie für Internetthemen engagiert, sondern wir sind für Grundrechte in der ganzen Breite zuständig. Insofern so ein bisschen in der Tradition vielleicht von Gerhard Baum, Burkhard Hirsch, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, und natürlich auch Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, also dieser klassisch liberalen Tradition. Aber ganz wichtig, wir sind natürlich nicht in irgendeiner Weise parteigebunden. Manche Menschen denken, wenn wir so ein blaues Logo haben, wir hätten irgendwas mit der FDP zu tun. Das ist durchaus nicht der Fall.
Auch nicht mit dem Blauen.
Auch nicht mit dem Blauen, schon mal gar nicht natürlich. Auch nicht mit Roten und Grünen. Also wir haben einzelne Leute bei uns dabei, die Mitglieder von Parteien sind, aber wir sind als Organisation strikt neutral. Und wir haben auch aus allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, mit Ausnahme der AfD, Gott sei Dank, Menschen unter unseren Förderern.
Okay, und dann würde mich zuletzt noch interessieren, du bist ja selber auch Richter. Ist das unter den Kollegen irgendwie Thema? Wird das, also in der Justiz herrscht ja manchmal so ein bisschen eigenwillige Stimmung vor. Wird das irgendwie jetzt als besonders naseweiß oder besserwisserig wahrgenommen, dass du quasi massenweise auch Verfahren nach Karlsruhe trägst und damit ja eben irgendwie den Anspruch erhebst zu sagen, ja, die sind alle verfassungswidrig potenziell, oder wird das gar nicht diskutiert?
Also ehrlich gesagt, gerade wenn es um Gesetze geht, es gibt einfach viele Kolleginnen und Kollegen, die generell der Meinung sind, dass die Qualität der Gesetzgebung deutlich abgenommen habe in den letzten 10 Jahren. Und insofern gibt es da ein großes Verständnis dafür, dass Gesetze eben auf den verfassungsrechtlichen Prüfstand gestellt werden müssen. Und auch generell erlebe ich aus der Justiz, gerade auch aus der Justiz, sehr viel positives Feedback. Das muss man sagen. Also viele Richterinnen und Richterkollegen, die dann auch sagen, nein, das ist gut, dass das gemacht wird. Und es ist auch gerade gut, dass die GFF eben so seriös auftritt. Ne? Man könnte sich ja theoretisch auch eine ähnliche Organisation mit, keine Ahnung, mit Palästinenser-Schal vorstellen. Ja, und das machen wir eben nicht, sondern wir versuchen das Ganze zivilgesellschaftlich fast als so eine Art verfassungspatriotisches Engagement. Und ich denke, das überzeugt gerade viele Menschen, denen sonst eher, sagen wir so, Sponti-Aktionismus weniger sympathisch wäre.
Okay. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir erstmal für diese Einführung in dieses wunderbare Projekt. Und das Ganze kann man, wenn es einen interessiert, glaube ich, auch online verfolgen. Wie ist nochmal eure Homepage?
Freiheitsrechte.org.
Freiheitsrechte.org, alles klar, da findet ihr alles Weitere zur Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das war Ulf Burmeier. Ja, lieber Ulf, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war der Ulf. Wir hoffen, es hat euch gefallen und sind damit auch schon fast am Ende der Sendung angelangt. Allerdings erst fast, denn
jetzt kommt das gerechte Urteil.
Genau, kein Podcast ohne das gerechte Urteil. Diesmal ein ganz besonders lustiger Fall, wie ich finde, über den der aktuelle Spiegel berichtet hat. Da geht es um einen Herrn namens Oliver Seeberg. Der ist selber promovierter Jurist, war auch als Anwalt tätig, hat sogar offenbar in den 90er Jahren in Berlin eine eigene Kanzlei mit 30 Angestellten betrieben, war dann auch im Immobiliengeschäft unterwegs, bis er 2010 eine Pleite hinlegte. Seitdem läuft es geschäftlich bei ihm alles offenbar nicht mehr so toll. Er war jetzt aber im Begriff, sein geschäftliches
Den Deal Leben, seines Lebens zu
genau,
machen, offensichtlich.
Auf eine völlig neue Grundlage zu stellen, wenn ihm da nicht das Wetter in den Weg gekommen wäre. Also, was ist passiert? Er war 2014 schon im Winter auf dem Weg zum Maritimhotel in Berlin, wo er einen potenziellen Geschäftspartner treffen sollte, der ihm 200.000 Euro als Darlehen leihen sollte. Mit diesen 200.000 Euro und Geldern von weiteren Investoren wollte er in einer ziemlich abenteuerlich anmutenden Konstruktion letzten Endes in, man höre und staune, Südvietnam mehrere Yachthäfen mit angeschlossenen Hotels errichten. Das war soweit sein Plan. Dazu ist es aber nicht gekommen. Das ist nämlich leider deshalb gescheitert, weil er auf dem Weg zu diesem Hotel auf Glatteis ausgerutscht ist, gestürzt und sich ein Bein gebrochen hat.
Ja, darüber sollte man nicht lachen. Ich entschuldige mich auch dafür, sondern weil es ihn tatsächlich auch schon wirklich in arge Bedrängnis gebracht
ja,
hat.
Ja, er musste dann mehrfach operiert werden. Das ist sehr unschön. Ich muss mich übrigens korrigieren. Den Geschäftspartner sollte er am Folgetag treffen, auch in dem Hotel. Das tut aber nicht so viel zur Sache. Im Folgetag war er eben auch noch im Krankenhaus und auch noch etliche weitere Tage.
Genau. Hatte einen schmerzhaften Bruch. Ne? Und das führte zu einer Klage amerikanischer Ausmaße. Deswegen ist es, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir das hier so
lustig finden. Ja, also er hat zunächst mal dem Hotel angeboten, es wäre okay, wenn sie ihm, weil ja jetzt dieses Geschäftstreffen und damit dieser Deal geplatzt ist, anstelle des Geschäftspartners eben Darlehen über 200.000 Euro geben würden und außerdem aber bitte noch 75.000 Euro Schmerzensgeld und seine Korthose sollen sie auch ersetzen, die mussten die Sanitäter nämlich durchschneiden. Da hat das Hotel völlig überraschenderweise gesagt, auch du, nö, sehen wir nicht so. Dann hat er eben geklagt, zunächst mal nur in Anführungsstrichen auf 10.000 Euro, um die Kosten für sich selbst niedrig zu halten, denn ne, sowohl Anwalts- als auch Gerichtsgebühren richten sich ja nach dem Streitwert. Je höher der ist, desto teurer wird es also. Haben die beiden Seiten eben prozessiert und im Zuge dieses Prozesses hat er aber vorgetragen, auch ganz explizit, diese 10.000 Euro sind nur ein Teil meiner Forderung, den ich jetzt nur erstmal vorab einklage. Eigentlich erwarte ich von euch nämlich sage und schreibe 36 Millionen. Denn wenn ich diese ganze aberwitzige Konstruktion mit den Yachthäfen in Südvietnam hätte durchführen können, so wie ich das gehofft habe, dann habe ich eben ausgerechnet, dass ich damit 36 Millionen Euro Gewinn letzten Endes machen würde.
Auch das wieder eine kühne Behauptung.
Ja.
Aber
die
führte, kann man ja mal vorbringen, denkt sich der Laie.
Denkt sich der Laie, ist aber gefährlich, denn wer sich eines Anspruchs berühmt, der muss dann eben auch damit rechnen, dass die Gegenseite diesen Anspruch bestreitet und das auch in Form einer Wiederklage vor Gericht bringt. Genau das hat das Hotel hier getan und hat eben wieder klagend die Feststellung begehrt, dass sie ihm keine 36 Millionen schulden. Die Streitwerttabelle endet bei 30 Millionen, aber genau diese Summe hat das Gericht dann auch tatsächlich als Streitwert angesetzt. Das führt natürlich zu exorbitanten Gerichtskosten.
Wie hoch sind die?
Die liegen bisher schon bei 765.000 Euro Gerichtskosten. Seine Anwälte hat er offensichtlich auch noch nicht bezahlen können, der Herr Seeberg. Hat jetzt aber tatsächlich auch noch Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt. Da wird erstmal entschieden werden müssen, ob ihm Prozesskostenhilfe bewilligt wird.
Ja.
Hängt natürlich auch immer so ein bisschen mit den Erfolgsaussichten einer Klage zusammen. Also zum einen damit, dass der Kläger selber nicht über die Mittel verfügt, das zu finanzieren. Das ist hier ziemlich offenkundig gegeben. Aber es darf eben auch nicht von vornherein aussichtslos sein. Jetzt muss man sagen, ob die Klage als solche, also der Haftungsgrund, ne, es gibt ja immer die Haftungsbegründende, die haftungsausfüllende Kausalität, ob der Haftungsgrund gegeben ist, das klingt jetzt so nach diesem Bericht gar nicht mal so unvorstellbar, denn das Hotel räumt tatsächlich ein, nach 16 Uhr, also sie hätten gestreut, aber nach 16 Uhr dann nicht mehr und dadurch hat sich dann eben erneut Glatteis gebildet, auf dem der Mann ausgerutscht ist. Das Landgericht hat es aber trotzdem abgelehnt mit dem Argument, Das Hotel hätte auf dem etwa 4 Meter breiten Gehweg nur einen Streifen von 1,50 Meter streuen müssen. Das haben sie zwar nicht getan, aber der Herr Seeberg habe nicht bewiesen, dass er quasi auf diesen 1,50 Meter ausgerutscht sei, die gestreut gewesen hätten sein müssen. Finde ich, kann man auch anders sehen. Er sagt, naja, aber wenn gestreut gewesen wäre, dann hätte ich ja gesehen, dass überhaupt Glatteis da ist, dass ein Teil der Straße anders aussieht als ein anderer, dann wäre ich natürlich gerade auf den gestreuten Teil gegangen, wäre nicht ausgerutscht und so weiter. Also das, finde ich, lässt sich hören und unter diesem Gesichtspunkt könnte ich mir sogar vorstellen, dass man seiner Klage dem Grunde nach erstmal sagt, die ist vielleicht gar nicht offensichtlich unbegründet, aber was natürlich die Höhe angeht, die dann ja jetzt vor allen Dingen im Zuge dieser Wiederklage rechtliche Relevanz erlangt, scheint mir das also ziemlich wahnwitzig. Ne? Dieser Bericht hat auch echt noch so ein paar ganz lustige Details darüber, wie das alles funktionieren sollte. Er hätte offenbar mit einem Berliner Architekten gesprochen, der so eine kleine Klitsche hatte mit einem Stammkapital von 200 Euro, oder die jetzt, das war ja 2014, inzwischen auch schon gar nicht mehr im Handelsregister steht, und mit irgendeinem anderen Unternehmen, das da in...
Genau, also aber das ist in der Tat wohl die höchste Zivilklage, die im Moment, oder eine der höchsten, man weiß es nie so genau, verhandelt wird. Das Ganze ist nämlich mit dem Landgerichtsurteil jetzt noch gar nicht vorüber, sondern wird jetzt womöglich den BGH beschäftigen. Also
je nachdem, wie das mit der Prozesskostenhilfe ausgeht und wie der BGH dann die Erfolgsaussichten so einschätzt. Also ehrlicherweise müsste man ja eigentlich hoffen, dass das Ganze irgendwie mal außergerichtlich beerdigt wird, denn man hat nicht den Eindruck, dass er sich selbst einen großen Gefallen getan hat mit diesem Verfahren.
Richtig, da ist wohl einiges schiefgelaufen. Könnte man sich auch vorstellen, dass es irgendwie ein Haftungsfall für die Anwälte wird, weil ganz ehrlich, das ist natürlich ein ganz dummer Fehler.
Ja, eigentlich müsste man dem doch wirklich gesagt haben, du pass mal auf, da kann die Wiederklage kommen, wenn du das jetzt so vorträgst. Und
ja, es ist eben,
das kriegst du im Leben nicht dargelegt, dass du hier jetzt, wenn dieses eine Treffen stattgefunden hätte, 36 Millionen Gewinn gemacht hättest.
Beziehungsweise umgekehrt ist es ja auch so, dass bei vielen auch Streitigkeiten, die einen hohen Streitwert aufweisen, die Anwälte vom Prinzip den Ball flach halten und einen niedrigen Streitwert
angeben. Ja, hat er ja auch erstmal versucht, aber, ne, aber wie gesagt, dann hat er es eben so vorgetragen und dann kam die Wiederklage. Ja, so kann es bisweilen gehen. Wir werden die Sache weiter verfolgen und euch das mitteilen, ob es tatsächlich dann noch zum BGH geht.
Genau, und diesen Artikel, wie gesagt, im Spiegel nachzulesen.
Mit der sehr treffenden Überschrift auf dünnem Eis. Genau, dann packen wir euch nicht in die Shownotes, weil es den, glaube ich, nicht frei zugänglich online gibt. Wir schauen aber nochmal nach, falls doch.
Beziehungsweise dann, wir können den Link geben, genau. Und dann ist es ja auch nichts verkehrt, mal für Inhalte im Internet zu zahlen.
Nein, in der Tat. Es kommt ja alles irgendwo her und Redakteure wollen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen.
Sehr richtig. Ja. Auch der Spiegel natürlich. So, und jetzt verabschieden wir uns für diese Woche. Ich darf für nächste Woche schon mal meine Abwesenheit verkünden, denn da bin ich mal im Urlaub, werde würdig vertreten von meinem Kollegen Markus Jung.
Richtig, den ist ein sehr eifriger Hörer der ersten Stunde dieses Podcasts und insofern war auch nicht viel Überzeugungsarbeit nötig, um ihn jetzt quasi vertretungsweise in die Sendung zu holen. Das wollen wir perspektivisch sowieso ein bisschen machen, dass wir auch die anderen Kollegen der FAZ, die sich mit Rechtsthemen befassen, hier und da, wo es passt, mal in den Podcast holen und den Auftakt wird dann eben kommende Woche der gute Markus machen.
Genau. Markus Jung, Redakteur im Wirtschaftsressort der FAZ. So, dann bleibt mir Ihnen eine schöne Woche noch zu wünschen, einen weiteren guten Start ins neue Jahr. Wünsche viel Spaß mit dem Podcast nächste Woche und ich melde mich dann wieder in 2 Wochen.
Ja, diesen Wünschen schließe ich mich an und bis nächste Woche. Macht's gut, auf Wiederhören.
Tschüss.